Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Ja, herzlich willkommen zurück zur jetzt 7. Episode Gesundheit macht Politik. Mal wieder mit mir Philipp. Oh, der Esel nennt sich immer zuerst. Naja gut, sorry, jetzt zu spät. Und natürlich mit Pascal.
Hallo.
Hallo.
Ja, was war jetzt los in den letzten Wochen bei uns? Bei dir ist wahrscheinlich mehr wilde Zeit gewesen. Hast du deine Wohnung eingerichtet?
Bei mir war richtig wilde Zeit. In den letzten 2 Wochen bin ich nach Heidelberg gezogen. Das ist ja meine neue Wirkungsstätte seit dem 1.9. Und dementsprechend bin ich hier angekommen mit 2 Koffern in der Hand, einem Rucksack auf dem Rücken und einer Tasche vor dem Bauch. Ja, so richtig gut vollgepackt. Weil das Umzugschaos erzähle ich jetzt nicht. Es gab bestimmte Gründe, weswegen ich versetzt aus- und einziehen konnte. Also ich konnte ein Wochenende ausziehen, das andere Wochenende einziehen. Ist verrückt, ging hier nicht anders. Dann habe ich hier 2 Tage das Zimmer renoviert in dieser kleinen WG. Meine Vormieterin war nämlich, hatte eine gelbe Blümchentapete tapeziert.
Er hat doch wieder Kultfaktor.
Einwands. Ja, ich hatte auch überlegt, ob meine Männlichkeit das aushält. Aber sie war einfach so hässlich, dass ich gesagt habe, gut, dann habe ich hier einmal drüber tapeziert selbst. Und einmal das ganze Zimmer gestrichen und dann ein bisschen Möbel kaufen gefahren und aufgebaut und so. Das waren die Tage vor dem Arbeiten. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ja, und jetzt die letzte Woche, das war jetzt meine erste volle Arbeitswoche, war schon anstrengend. Ich war lang da, wie das halt so ist als junger Arzt. Aber so langsam, zumindest noch, legt sich bei mir so gerade ein bisschen die Panik, dass ich irgendwie nicht zurechtkomme. Die steigt wahrscheinlich wieder an, wenn der erste Dienst ansteht oder so.
Morgen geht's gleich weiter, nehme ich mal an. Du hast noch keine Wochenenddienste, oder?
Richtig, ich habe noch keine Wochenenddienste, kommt im Oktober.
Okay. Ja, bei mir war es ein bisschen langweiliger. Also ich meine, familiär war es voll, weil irgendwie Geburtstagsvorbereitung und sonst was. Aber ich war dann auch bei Bayer bei einer Veranstaltung. Und da hat's dann nochmal unterstrichen, dass wir unbedingt die Pharmazie nochmal zum Thema aufgreifen sollten. Spannende Veranstaltung, es ging um Venture Capital, hier Finanzierung von Pharma- und Biotech-Innovationen. Dieses Valley of Death Problem in dem Feld.
Sollte sagt auch, mir jetzt gar nichts.
Das Problem ist sozusagen, du hast ein interessantes Präparat oder hast ein interessantes Verfahren entwickelt und das ist gerade im Bereich der Medizintechnik, aber auch gerade im Pharmabereich, der Schritt von dieser schönen Idee bis zu dem Punkt, wo es vielleicht, das weiß man ja am Anfang nicht, ein vermarktbares Produkt wird, ist nicht nur zeitlang, sondern es ist auch unglaublich kostenintensiv mit den ganzen Studien, die du da machen musst. Und da scheitern halt viele Startups, selbst wenn die Idee grundsätzlich am Anfang ganz spannend ist. Und dass diesen Bogen kann man irgendwie abgreifen, wie dann gibt es ja auch so als Motivationsbogen, ja. Schöne Idee, alles ist super und dann kommt die Realität der Umsetzung und dann sackt man so ab und dieses Ding nennt man dann das Valley of Death.
Okay, wieder was gelernt hier heute mit dir.
Ja, und ich habe ein neues Bier kennengelernt. Also das Catering, muss man sagen, ist bei den Pharmaunternehmen einfach hervorragend. Und die hatten so Berliner Brauereien drin. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, weil ich dann Explicit-Button setzen muss. Das Ding hieß Fucking Hell. Also Hell da halt, ne? Also wie ein Pilsen.
Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist vertragen unsere Hörer.
Stehen 2 Flaschen im Kühlschrank bei mir und warten darauf, dass du dann doch mal endlich, dass wir nicht hier diese fernen Telefonate führen, sondern, ja, ich weiß nicht, so ein Bier hält nicht so lange, ne? Also wir sollten das.
Ja, ja, ich muss demnächst mal nach Berlin kommen. Genau. Ich habe praktischerweise, es wird jetzt hier ein bisschen kitschig für unsere Zuhörer. Ich habe neulich was für Philipp und mich bestellt. Ja, und es ist angekommen tatsächlich. Es hat den Umzug geschafft. Also es ist tatsächlich in Heidelberg schon angekommen und jetzt bin ich gespannt, wie Philipp es finden wird. Ja, jetzt, ich verrate aber nichts.
Wie? Und wann erfahre ich davon?
Na, wenn ich nach Berlin komme.
Oh Mann, okay, noch ein Grund mehr. Nächstes Wochenende, komm.
Ja.
So wie Mincorrect hier, so China Gadgets oder wie? Okay. Ich bleib gespannt.
Nee, sowas nicht. Genau.
So, lass uns
übrigens ein sehr empfehlenswerter Podcast, wenn ihr den
nicht kennt. Ja,
wahrscheinlich
so
kennen. Machen. Wahrscheinlich kennen alle Mincorrect und uns keiner. Das ist die Wahrscheinlichkeit.
Ja, das ist ja auch okay so. Ja, komm, wir Folge 7, die sind schon bei der 103 oder sowas angehört.
Außerdem sind die extrem, sind die einfach geil.
Die sind einfach cool, die Jungs. Ja. Auch da ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt überlege ich gerade, wir fangen mit den News irgendwann an, weil sonst wird das jetzt viel zu lang. Ja, dann schieß los.
News. Wir haben gesammelt, was es so an Neuigkeiten gab. Ehrlich gesagt, was ist es ein bisschen kurzfristig geworden, weil wir, oder ich zumindest viel zu tun hatte. Wir haben aber was Lustiges gefunden. Damit fangen wir an. Es gab einen Feuerwehr-Großeinsatz, publiziert am 5.9.2017 bei einem Gefahrgutunfall mit homöopathischem Mittel. Da musste ich doch sehr lachen, ja.
Als Bild auch
cool. Nämlich in Soest sind irgendwie 150 Liter eines homöopathischen Präparats, und jetzt kommt's, also nicht wegen das als Gift, ne, sondern weil auf Alkoholbasis ausgelaufen, ja, und dann mussten die da die Chemikalie eben halt entfernen und die Kanalisation abdichten und so, ja.
Ja, ich fand auch das Bild eigentlich, war das, also der Titel und Bild, das reicht ja eigentlich schon, den Rest
das reicht
die Erläuterung, aber ich fand es auch lustig.
Ja.
Ja, ein anderes Thema, was wir eigentlich machen wollten intensiver, ist auch im Prinzip eine Nachlese des Kanzlerinnen-Duells und zu diskutieren, was denn da an unterschiedlichen gesundheitspolitischen Konzepten vorgeschlagen wurden, aber da war ja wohl nichts.
Da war nichts. Da war übrigens in vielen Bereichen nichts. Also
ja, das stimmt.
Es ging ja irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel der Zeit um Flüchtlinge und Islam, so gefühlt. Ne? Also thematisch war das ja, das haben wir auch, es ist jetzt ja nicht nur unser Standpunkt, das haben wir ganz viele gesagt, thematisch war das schon enttäuschend, muss man sagen. Ne? Also viel wenig, also quasi wenig zu Bildung, wenig zu sozialer Gerechtigkeit oder generell Sozialpolitik. Nichts zur Gesundheit, naja, was soll man machen?
Ja, ich fand es ein bisschen schade, es kam ja einmal zumindest das Wort Pflege vor und dann bei diesen Kalkulationen von Schulz über den Stundenlohn, aber das war es dann auch und ich war tatsächlich ein bisschen, also okay, jetzt ich bin ja vorbelastet, aber sozusagen ein bisschen enttäuscht, weil in dem Bereich hätte man doch deutlich mehr punkten können, aber wie gesagt, ich mache auch ein bisschen die Interviewer dafür verantwortlich, dass sie sich, das muss ja vorab gesprochen worden sein,
ja, ja,
dass diese Flüchtlingsthematik so einen großen Anteil da eingenommen hatte, naja. Also gesundheitspolitisch fand ich das ein bisschen enttäuschend, das Duell da. Andere News.
Ja, was ich ganz interessant finde gerade in der politischen Diskussion, sind die Pflegeberufekammern. Es gibt ja Diskussionen quasi, wie für die verkammerten Ärzteberufe das gleiche auch für die Pflege zu machen, um der Pflege mehr Gewicht zu geben. Unabhängig, wie man davon steht, ist politisch was gerade ganz Interessantes auf der Lage. Bis, ich sag mal, wenn man sich anguckt, in welchen Bundesländern das eingeführt worden ist bislang oder stärker diskutiert wird, dann muss man doch sagen, dass es primär eher, ich sag mal, rot-grün geführte Bundesländer waren. Ne, wie Rheinland-Pfalz hat ja die erste, glaube ich. Niedersachsen hat es ja auch, war zumindest kurz vor der Entstehung, bis jetzt hier da die Regierung gekippt ist. Und von Schwarz-Gelb hatte ich so den Eindruck, bisher eher Widerstand gegen die Einrichtung von Pflegekammern. Und jetzt ist es ganz spannend, nämlich in Niedersachsen wird es bekämpft. Da gab es tatsächlich jetzt hier, die CDU und die FDP haben sich in den Leitanträgen zu den Wahlprogrammen für die Landtagswahl, die anstehende, da ich glaube im Oktober, ne, soll die ja stattfinden in Niedersachsen, gegen die Pflegekammer in der geplanten Form ausgesprochen, ja. So ein also das, was man erwarten würde. Umgekehrt ist es so, in Nordrhein-Westfalen regiert ja seit kurzer Zeit eine schwarz-gelbe Koalition. Da führt Schwarz-Gelb jetzt eine Pflegekammer ein oder möchte eine einführen. Ja, das liegt
an
natürlich
Laumann,
primär ja. an der Personalie Karl Laumann, ja, Karl-Josef Laumann, der ja ein großer Verfechter der Pflege ist, da ja schon lange hinter ist. Und jetzt der Sozial- und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist. Also, aber ich finde es ganz spannend, dass es doch weniger farbenabhängig zu sein scheint oder wenn dann eben halt doch stark an den Personen liegt.
Ja, ich habe das auch, ich hatte ein Interview mit dem Max Zielitzinski von der Jungen Pflege. Sollten wir, wenn wir mal eine Veranstaltung, also einen Podcast zur Pflege machen, sollten wir den auch unbedingt reinnehmen. Aber sozusagen auch hier in Berlin sehr aktiv auch für die Pflegekammer und da ist halt auch, also auch da, also sozusagen, du hast jetzt die CDU oder die CDU-FDP-Konstellation und die Widersprüche da drin. Und bei den Sozis ist ja auch so, ich meine, die hier Rheinland-Pfalz, klar, weil Vorreiter und in Berlin scheint es tatsächlich, obwohl es ja eine linke Regierung gibt, nicht so einfach zu sein. Also die Begeisterung, das umzusetzen, ist dann doch begrenzt. Bis jetzt hat man da noch nichts gehört. Ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht, aber zumindest ist so noch nicht angekommen, dass da jetzt irgendwie große Schritte nach vorne gegangen werden. Finde ich ein bisschen schade. Gut. Links sind reingesetzt. Du hattest noch ein Gutachten
Ich habe noch ein Gutachten. Nein, noch kein Gutachten. Das Gutachten kommt noch. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen also kurz SVR Gesundheit, ist immer fleißig am Gutachten schreiben und das nächste oder eines der nächsten Gutachten, das nächste wird zur Zukunft der Notfallversorgung in Deutschland sein. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns auch schon beschäftigt haben in GMP 04, ist das richtig? Ich glaube schon, ne?
Jetzt müssen wir unsere Referenzen hinkriegen, ja, okay.
So viel sind es ja gar nicht. Und die haben etwas gemacht, was sie sonst eigentlich nicht machen. Die haben ein Werkstattgespräch gemacht. Die haben nämlich gesagt, so, das ist ein Thema, das beschäftigt so viele und da sind gerade so viele dran am Arbeiten, dass wir dazu einfach mal einen Einblick in die laufende Gutachtenarbeit geben wollen und mit den Leuten darüber diskutieren wollen. Und das haben sie gemacht. Und zwar am 7. September, also letzte Woche oder diese Woche. Und da gibt es eine Präsentation zu. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber ist ganz interessant, worüber die sich so Gedanken machen und was die so planen. Also die haben einmal so ein bisschen die Datengrundlage, taucht daran auf und dann eben halt auch schon die Sachen, die die vorschlagen, also so ein bisschen, was wir auch schon mit Martina Schmiedhofer da diskutiert hatten, also quasi eine zentrale Anlaufstelle, vielleicht eine telefonische Triage und so, also alles, was wir auch mal so ein bisschen angedacht hatten, kommt da auch drin vor oder Teil davon.
Ja. Ist auch immer wichtig, also ich verfolge die eigentlich ganz gerne, den Sachverständigenrat, weil da schon, also ist halt ein relevanter Player im System. Also
das ist ein sehr relevanter, genau, Player.
Also was da kommuniziert wird, das hat hohe Chancen, dann tatsächlich in irgendeiner Form dann auch politische Realität werden zu können. Insofern wichtig.
Manchmal mit Verzögerung, manchmal nicht, ja. So oder so wichtig.
So, letzte Mini-News. Da habe ich oder haben wir uns beide auch, wir wissen noch nicht genau, wie wir dazu stehen können, aber zumal wir das Thema Apotheken und Apothekenversorgung ja schon angesprochen haben, gab es diese Woche eine Info aus Schottland. Wird immer Großbritannien in den Zeitungen geschrieben, aber es ist im Prinzip die schottische Regierung, die da aktiv wird. Und zwar unter dem Titel Achieving Excellence in Pharmaceutical Care geht es grundsätzlich darum, die Möglichkeiten, Rechte von Apotheken auszuweiten in die eigene Verschreibung von Medikamenten, also die eigene Verschreibung von Medikamenten auszuweiten. Das ist ja schon länger möglich. Also ich glaube seit 2006 dürfen das die Ärzte da schon. Und zwar entweder
die Apotheker,
also entweder völlig eigenständig, das nennt sich dann Independent Prescribing, oder halt im Rahmen, und das ist, da soll auch die Koordination ausgebaut werden, in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt. Das ist ja in England auch anders, da gibt es ja einen klaren zugeordneten NHS-Arzt, der die Versorgung da übernimmt, und das nennt sich dann Supplementary Prescribing. Es geht im Prinzip darum, die Ressource Apotheker stärker in die Versorgung des Patienten einzubauen und damit eine Entlastung des NHS-GPs dann ermöglichen. Die Idee finde ich ganz spannend und es würde dann auch meine Prognose des Aussterbens des lokalen Apothekers natürlich dann verändern. Gleichzeitig, weswegen ich da auch Probleme habe, ist natürlich dieses ganze Problem, wenn man das in Deutschland sich vorstellt, der ist ja nicht interessenslos, ne? Hat im Zweifelsfall auch keine längere Bindung an Patienten, also sozusagen, und diese enge Anbindung an einen Hausarzt, mit dem er sich absprechen könnte, gibt es ja auch nicht. Sprich, ich weiß noch nicht genau, inwiefern das tatsächlich ein relevanter Impuls für die deutsche Versorgung wäre. Trotzdem fand ich es spannend.
Ja, also ich finde es auch irgendwie auf der einen Seite spannend, also ich kann natürlich so als Arzt kann ich mir natürlich schwer vorstellen, dass Apotheker das alleine gut können. Ja. Aber abgesehen davon finde ich das ein spannendes Modell, weil ich ja auch denke, dass dieses Potenzial oder sag mal diese gute Ausbildung der Apotheker bislang irgendwie eher schlecht genutzt wird in Deutschland. Insbesondere ja dieses Dispensieren, das finde ich ja ein bisschen grauselig, aber ich meine, da möchte ich auch niemandem irgendwie zu nahe treten. Was ich aber irgendwie schwierig finde, ist, dass man aber das wäre umgekehrt, wenn man den Hausärzten Dispensierrecht einräumt, auch genauso, wenn man gleichzeitig verschreiben wie auch verkaufen darf. Ja.
Naja, eben.
Ich weiß nicht, wo die Apotheker im NHS ihr Honorar ziehen. Also wenn die nichts dran verdienen, dass die mehr verkaufen, dann wäre das ja auch interessenkonfliktfrei, ja. Aber wenn man den Leuten vorschlägt, hier, das ist ja quasi wie so eine IG-Leistung, ja. Oder sollten sie unbedingt was für einnehmen, hier kostet übrigens nur 3,80 Euro heute im Angebot.
Mhm. Ja. Naja, eben. Auch da sollten wir vielleicht mal tatsächlich jemand Experten reinholen. Das NHS ist ein wirklich völlig anderes Incentive-System.
Oh ja, das könnten wir nach der Wahl eigentlich mal so als Großprojekt in Angriff nehmen, so ein paar Gesundheitssysteme.
Ja.
Vorstellen, ja. Vielleicht.
Auch da mal Feedback von den Hörern da draußen, ob das spannend ist. Wir oder ich persönlich finde das sehr, sehr spannend, weil man halt auch dann doch hier und da mal ganz gute Impulse reinnehmen könnte, was man noch in Deutschland oder die Frage zumindest stellen könnte, ne? Warum funktioniert das eigentlich nicht in Deutschland? Mhm. Dieses Ganze, das war ja auch bei der, oder wird ja auch noch eine Rolle spielen bei dem bei der Diskussion mit Severin Schmidt hier bei unserem Interview, aber dieses ganze Netzwerk aus verschiedenen Anreizsystemen, mit dem man versucht, das System zu steuern, wird aber dadurch irgendwie nochmal so ein bisschen frischen Wind reingebracht, wenn man halt sich mal völlig andere Systeme anschaut. Gut, absolut. Unsere News?
Jo, jetzt haben wir ein Interview mit Severin Schmidt. Ich kenne ihn gar nicht so genau. Willst du ihn vielleicht kurz vorstellen?
Ja, er stellt sich im Interview auch gleich selber nochmal kurz vor, aber mit dem habe ich längere Zeit zusammengearbeitet. Wir waren ja beide in der Friedrich-Ebert-Stiftung, hier gleich Conflict of Interest hier bei uns. Also alles, was er sagt, ist einfach hervorragend. Ja. Er ist schon seit längerer Zeit, ich glaube 4-5 Jahre, werden wir gleich im Telefonat vielleicht auch nochmal erfahren, im Bereich Sozialpolitik oder Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Ebert-Stiftung zuständig, greifen dann natürlich alle möglichen Themen auf, also nicht nur aus dem Gesundheitsbereich, also auch Rentenversicherung etc. Ja, und ich denke, er wird jetzt auch ein bisschen was zu sich selbst erzählen.
Okay, dann zum Interview.
Zum Interview.
Grüß dich, hallo.
Ja, hallo Severin. Schön, dass ich dich am Sonntag noch stören darf.
Kein Problem.
Der Pascal hängt ja noch im ÖPNV, im Nahverkehr von Heidelberg irgendwo rum, wird dann sich gleich dazu gesellen. Mich aber gebeten, schon mal anzufangen. Er hat mich allerdings verpflichtet, bevor wir loslegen, gleich meinen Conflict of Interest hier darzulegen. Ja. Nicht nur waren wir ja mal Kollegen, sondern ich bin ja auch noch Feststipendiat gewesen, insofern zumindest auf diesen beiden Ebenen ja schon mal ein Problem, aber gleichzeitig haben wir natürlich die wunderbare Chance, diese Zeit, bis Pascal dann auftaucht, als reine Sozi-Runde mal hier ein paar Pfeile einzuschlagen.
Ja.
Das Thema steigen wir gleich ein. Ihr habt ja ein schönes Papier rausgebracht. Vielleicht willst du aber, bevor wir in das Papier einsteigen, das ist natürlich der Grund, warum wir dich anrufen, aber vielleicht erstmal kurz was zu dir erzählen, wer du bist, was du eigentlich machst.
Also ich bin seit 6 Jahren ungefähr bearbeite ich die Themen Rente, Pflege, Gesundheit und andere Themen der Sozialpolitik mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Abteilung Wirtschaft und Sozialpolitik. Ich war früher im Landesbüro Thüringen, davor habe ich Trainee im Asienreferat gemacht und davor habe ich in Belgien und an der Universität Trier Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Public Management oder Public Policy studiert. Das ist so der klassische Hintergrund von FAS-Referenten.
Genau, wir werden auch dann den Link zu deinem jetzigen Referat dann auch nochmal reinpacken. Heißt ja auch Wieso. Habt ihr eigentlich da nie Probleme irgendwie mit dem Fernseher bekommen?
Oder? Nee. Noch nicht. Noch nie. Ich glaube, es gab sogar mal Kontakt, aber das ist schon über 10 Jahre her. Aber bisher haben wir noch keine Probleme.
Okay.
Aber wir geben auch keine Steuerspar-CD raus.
Wir haben die nächste Frage ist ja im Prinzip, wieso ihr überhaupt zu dem Thema sektorübergreifende Versorgung gekommen seid, also warum ihr euch das Thema angenommen habt, gleichzeitig auch vielleicht, wer ihr ist, weil das ist ja bei den Papieren, die ihr macht, nicht immer die gleiche Konstellation von Menschen.
Das stimmt. Also im Grunde genommen ist der Hintergrund, dass wir, ich sag mal, zum Ende der jeweiligen Legislaturperiode oder zum Anfang der nächsten, je nachdem, wie man es nimmt, stellen wir Expertenkreise zusammen, die dann sozusagen Grundsatzpapiere zur Weiterentwicklung im Gesundheitswesen formulieren. Und das war im Jahr 2013, gab es ein Papier zur ambulanter Versorgung und auch ein Papier zur stationärer Versorgung.
Beide spannend, und, werden wir auch verlinken.
Ja, genau, beide spannend. Und letztlich sind diese Papiere, haben den Anlass gegeben, dann gesagt zu sagen, 4 Jahre später, man versucht nochmal so eine Truppe zusammenzustellen und diesmal den Punkt sektorübergreifende Versorgung so anzugehen, dass der in ein, zwei Legislaturperioden also mit Ideen, die in einzelnen Legislaturperioden umgesetzt werden könnten. Und wir sind dann in dem Fall, das waren glaube ich 8 Personen, die damit gearbeitet haben. Also ich selber war kein Autor, aber ich habe das sozusagen begleitet. Dazu gehörten die Cornelia Prüfer-Storks aus Hamburg, Matthias Gruhl, Volker Amelung, aber auch Herr Gerlach vom Sachverständigenrat und Susanne Otzegowski, damals vom Bundesverband Managed Care und zum Beispiel Doris Schäffer von der Universität Bielefeld. Also eigentlich eine Runde, die sowohl ja und sehr, also sozusagen Kontakte, so, Politik war vertreten und Wissenschaft war relativ stark vertreten auch.
Und wieso jetzt die sektorübergreifende Versorgung?
Aus unserer Sicht finde ich das konsequent. Wenn man sagt, okay, erstmal guckt man sich den ambulanten Sektor an, dann guckt man sich den Krankenhaussektor an und dann ist man relativ schnell dabei, sich zu fragen, naja, wo hapert es eigentlich, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das System, wo kann man für die Patienten noch was rausholen und da ist man doch relativ schnell bei der sektorübergreifenden Versorgung. Christoph Straub hat auch mitgemacht, fällt mir gerade ein, vom Obama GK, der Vorsitzende.
Ich habe das Papier gleich von neben mir liegen. Wen haben wir denn da noch nicht genannt? Warte mal kurz.
Ich glaube,
Amelung, Gerlach, Gruhl, Osegowski, Prüfer Stork, Schäffer und Straub. Ja, wir haben alle genannt.
Genau.
Nicht, dass wir jemanden vergessen. Trotzdem, Papier ist ja auch verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall gut zu lesen. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Werbung, sollte ich vielleicht nicht machen. Also, kommen wir zu den Hauptpunkten, damit wir viel abhaken können, bevor der Pascal noch dazu kommt, obwohl der, glaube ich, auch ein Fan dieses Papiers ist. Nach den, also ihr habt das ja relativ klar strukturiert, also wo sind die Hauptprobleme und dann habt ihr die Empfehlung nachher dann strukturiert reingepackt. Wo sind denn sozusagen die Hauptprobleme der Sektor oder der fehlenden sektorübergreifenden Versorgung? Also gibt ganz viele in dem Papier, ne? Aber vielleicht kannst du einfach mal 2, 3 rauspicken.
Also ich glaube tatsächlich kann man verschiedene Probleme benennen, aber also aus meiner Sicht, aber das ist jetzt auch so ein bisschen die Sicht von außen fast schon, ist das Problem sozusagen der einheitlichen Qualitätsstandards, würde ich vorne sehen und auch das der Codierung. Also was im Grunde genommen, ohne jetzt sozusagen auf die einzelnen Schnittstellen zu gehen, ist glaube ich das Problem, dass sozusagen gemeinsame Grundlagen fehlen. Und dass die Systeme ambulant stationär eigentlich nach völlig eigenen Logiken arbeiten. Und wenn man wirklich was verändern will, dann muss man diese Grundlagen gehen. Und das ist, das haben wir im Papier auch so aufgegriffen.
Was mir dabei so aufgefallen ist, dass ja im Prinzip, also wir hatten das Thema, kam bei uns als im Podcast schon mal mit der Notfallversorgung auch an. Ja. Da ist ja auch wieder so ein ganz großes Problem, also sozusagen, dass Menschen viel zu schnell in die stationäre Notfallaufnahme gehen, ob schon ambulante Angebote existieren. Ich fand immer sozusagen das Problem, so ein bisschen das System ist schon herausgefordert, dieses Problem zu lösen, weil man kann das den Nutzern nicht aufbürden, das System verstehen zu müssen, was ja ein reines Konstrukt ist des Gesundheitssystems, dass es diese Trennung überhaupt in dieser Form gibt. Also unterschiedlich gehabt, Entgeltsystem etc.
Genau, es ist einmal historisch gewachsen und aus vielen Gründen wird wahrscheinlich diese Überforderung zunehmen. Also wir haben ja, sagen wir mal, wenn wir jetzt mit dem demografischen Wandel immer mehr Leute haben, die multimorbide sind, die chronische Krankheiten haben, brauchen die ja im Prinzip immer öfter sektorübergreifende Lösungen und ein Arzt oder ein Arzt des Vertrauens, der Hausarzt meinetwegen, wird nicht immer alle Probleme lösen können, sondern da wird es immer wieder sozusagen zu sektorübergreifenden Lösungen kommen müssen. Und ich glaube, wir sind am Punkt, aber das wird sich dann letztlich auch in den nächsten Monaten zeigen, wo man nicht mehr mit kosmetischen Maßnahmen oder Modellprojekten oder Einzelmaßnahmen weiterkommt, sondern eher grundsätzlich das Problem angehen muss.
Ja, sind wir mal gespannt, was bei der Wahl rauskommt und ob da eine Konstellation entsteht, die das Thema angreift. Es ist ja ein uraltes, also ich meine, ich kann auch, es gibt so ein paar Wörter, die ich in der Gesundheitsversorgung kaum noch hören kann, obwohl sie so wahr sind wie der demografische Wandel, aber es ist halt so, wenn man bedenkt, wie lange das alles schon bekannt ist und auch das Problem der sektorübergreifenden Versorgung oder der fehlenden, wie lange das eigentlich schon diskutiert wird und es doch nicht zu eigentlich richtigen Änderungen kommt. Kommen wir aber trotzdem dann zu den Empfehlungen. Ihr stellt ja eine ganze Reihe da auf, ihr gruppiert die auch. Einheitliche Planung, Honorierung, bessere Koordination und Kommunikation. Sind viele, können wir nicht alle besprechen. Auch da vielleicht einfach mal so 2, 3, die für dich so zentral sind. Vielleicht auch aus der Diskussion, wo du das Gefühl hattest, da war am meisten Leben oder am meisten Potenzial wurde in dieser Runde gesehen. Dafür?
Also ich habe, wir haben das ja gesagt, du hast ja angesprochen, wir haben es ja öffentlich diskutiert. Da gab es bei ein paar Punkten gab es schon Leben. Ne? Also zum Beispiel bei der gemeinsamen Planung ist Leben in die Bude gekommen. Da hat die Teile der Selbstverwaltung, die Ärzte in dem Fall, haben gesagt, naja, es läuft doch alles. Das muss man nicht großartig ändern. Natürlich bei Honorierungsfragen, da ist immer auch Leben drin in der Diskussion. Und auch bei der Koordination, wobei ich würde sagen, also Honorierung und Planung sind die beiden Themen, die die am umstrittensten sind und wo man vermutlich auch sozusagen organisierte Interessen stößt. Interessanterweise, weil du es gerade angesprochen hast mit der sozusagen mit den politischen Mehrheiten, ich glaube gar nicht, dass die Reform des Systems unbedingt in erster Linie mit politischen Mehrheiten zu tun hat, auch natürlich, aber dass da so viele andere organisierten Spieler sind, Vetospieler, die man sozusagen noch mitnehmen muss. Das wird wahrscheinlich schwieriger sein, als eine politische Mehrheit hinzubekommen. Also gemeinsame Planung und Honorierung sind, glaube ich, die beiden Punkte, die am umstrittensten sind.
Hallo.
Hallo.
Der Pascal ist da. Hallo, Pascal.
Hallo, jetzt höre ich euch auch. Ja, yes, Herr Severin, hallo, schön mit dir telefonieren. Wir kennen uns ja gar nicht, aber Ich habe von Philipp nur Gutes über dich gehört, selbstverständlich.
Wir haben jetzt die ersten 10 Minuten auch voll als Sozi-Talk zwischen FESlern genutzt und im Prinzip die Hauptpfeiler eingeschlagen. Ja. Also das Gespräch können wir jetzt hier beenden. Nein, Quatsch. Wir sind allerdings schon bei den Empfehlungen angekommen, aber bei den Themen, die wir uns herausgepickt haben, sind wir noch nicht angekommen. Die Frage jetzt nochmal an Severin, willst du das nochmal sozusagen, die Empfehlung, die du aus dem Papier persönlich, sage ich mal, du hattest ja erzählt, so, wo am meisten Leben drin war, wo du aber vielleicht auch in dem Fall ja auch als Nutzer des Gesundheitssystems am meisten Potenzial oder am meisten Interesse dran hast.
Also ich glaube, dass die, wenn man sozusagen von den Empfehlungen hergeht, ich glaube, dass die Empfehlungen alle umgesetzt werden müssen. Also ich glaube nicht, dass man sagen, also das ist mal vorausgeschickt, ich glaube nicht, dass man sagen kann, man nimmt nur einen Teil raus und den anderen lässt man weg. Ich glaube, das würde in dem Fall nicht funktionieren. Ich glaube, so als Beobachter des Systems, dass am meisten Musik drin ist in den Fragen Planung und Honorierung. Und sozusagen als Nutzer des Systems wären auch diese beiden Punkte für mich am wichtigsten. Mhm. Also nämlich die Frage, die ja damit zusammenhängt, wie habe ich welchen Zugang zur Grundversorgung, zur fachärztlichen Versorgung, wie ist sichergestellt, dass das qualitativ hochwertig ist und überall verfügbar. Und dann ist man relativ schnell bei den Fragen der Honorierung und der Planung. Das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die für mich am meisten Musik drin ist, auch in der Diskussion. Ja.
Okay, ich glaube, wir greifen mal einen davon auf, und zwar die Honorierung. Planung finde ich natürlich, also ich persönlich auch insbesondere ganz spannend, aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen komplex jetzt für die Zuhörerschaft, also jetzt nicht, dass hier unsere Zuhörerschaft
das war ich jetzt ja, okay. Nicht die nächsten 30 ne? verloren.
Ne, aber ich glaube, dass Vergütung ein bisschen näher ist als Planung. Spielt ja eine große Rolle auf dem Papier, insbesondere auch die Fehlanreize abzubauen. Was uns aber jetzt besonders interessiert oder wir beide spannend fanden, Philipp und ich, war die Einführung einer dreigliedrigen Vergütung für Hausärzte. Das ist ja bisher ganz anders geregelt. Ja. Warum denn eigentlich so dreigliedrig und wie sieht da genau euer Vorschlag aus?
Also der Hintergrundgedanke ist erstmal, das ist ein bisschen vorausgeschickt, dass wir, also das Honorierungssystem ist ja sehr kompliziert, bei niedergelassenen Ärzten insgesamt sehr kompliziert und basiert im Prinzip auf sozusagen am Arzt-Patienten-Kontakt. Das heißt, vereinfacht gesagt, der Arzt kann im Prinzip sein Einkommen, die Ärztin sein Einkommen nur steigern, wenn die Arztkontakte steigen. Und das hat aus unserer Sicht oder aus Sicht der Autoren des Papiers dazu geführt, dass es letztlich zu Fehlanreizen gekommen ist, zu einer Mengenausweitung, dass auch sozusagen häufig Patienten zum Arzt zitiert werden, wo es nicht unbedingt aus medizinischen Gründen notwendig ist. Und zu diesen ganzen sozusagen Fehleinreizen in der Versorgung, dass Budgetferien gemacht werden, dass Verdünnerfälle reingenommen werden, das ist ja nichts Neues. Und
was sind Budgetferien? Einmal kurz für unsere Hörer.
Also das im Prinzip, kurz gefasst kann man sagen, wenn in einem Quartal das Budget schon für die Kassenpatienten ausgeschöpft ist, dann werden im Prinzip entweder nur noch Privatpatienten genommen oder die Praxis wird geschlossen und das nennt man sozusagen Budgetferien, weil einfach das Budget ausgeschöpft ist.
Ja, weiter im Text.
Ja? Also das sind im Prinzip die Probleme, die wir haben und auch die Leute stören. Jetzt ist, also mal ausgehend von dieser Überlegung, wurden verschiedene Vorschläge gemacht, zum Beispiel auch die Überwindung der Kartellisierung, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Aber im Kern steht für die hausärztliche Versorgung ein dreigliedriges Vergütungssystem mit verschiedenen Pauschalen. Also man hat erstmal eine kontaktunabhängige Koordinierungspauschale für den Hausarzt, wo jeder eingeschriebene Patient sozusagen vergütet wird, auch sozusagen entlang der Risiken, die Patienten mitbringen. Das ist sozusagen das grundsätzliche oder der Hauptbestandteil. Dann gibt es eine jährliche Behandlungspauschale für Patienten, mit denen der Arzt mindestens einmal jährlich Kontakt hat. Auch das risikoadjustiert. Mhm. Und dann gibt es, damit man sozusagen keine neuen Fehlanreize schaffen will, gibt es eine Einzelleistungsvergütung für besonders förderungswürdige Leistungen. Also zum Beispiel Impfungen, Hausbesuche und so weiter.
Okay, das wäre so ein bisschen Pay for Performance, ne?
Ja, genau.
Das hat, ich sag mal, jetzt in UK ja mäßig gut funktioniert, wenn man ehrlich ist. Ja, also dann werden, das sorgt ja dafür, dass alle Leistungen, die damit finanziert werden, 100%ig gemacht werden. Aber die Qualitätssteigerung, die damit erreicht wurde, ist ja, ich sag mal, überschaubar.
Ich glaube, das muss man sich auch immer angucken. Also ich glaube, wir haben in dem Papier, haben die Autoren ja geschrieben, noch sozusagen jedes einzelne Honorierungssystem bringt Vor- und Nachteile mit sich. Und sozusagen Pay for Performance, da müsste man sich mal genau angucken, was hat da funktioniert, was hat da nicht funktioniert, was sie an bisherigen Erfahrungen das so einfließen lassen. Also der Kerngedanke eigentlich dieses Honorierungssystems ist es, dass man das nicht mehr kontaktbasiert macht, sondern eher den Bestand der Patienten honoriert.
Ich hätte dazu das vielleicht noch zwei Rückfragen. Ich finde diese kontaktabhängige Koordinierungspauschale finde ich ja genau richtig, aber wenn man jetzt ganz ketzerisch fragt, könnte man ja sagen, nun gut, das bedeutet A, dass man natürlich Mengenausweitung betreiben kann, indem man möglichst viele Patienten aufnimmt in seiner Praxis. Ne? Also das ist damit ja nicht ganz abgehoben, das Problem. Und was ich viel schwieriger oder vielleicht andere viel schwieriger finde, ich vielleicht persönlich gar nicht so, aber man könnte euch natürlich vorwerfen oder den Autoren vorwerfen, dass damit die freie Arztwahl abgeschafft wird. Weil letztlich lässt sich die ja nur durchsetzen, wenn jeder Patient und jede Patientin einen fixen Hausarzt oder Hausärztin hat.
Ja? Den sie aber frei gewählt hat.
Den sie frei gewählt hat zum Beispiel. Ja?
Genau.
Weil anders könnte es natürlich sein, dass man bei 10 Ärzten Mitglied ist und die alle die kontaktunabhängige Koordinierungspauschale abrechnen.
Das stimmt, das wär schlecht. Aber also so, wie ich das Papier verstanden habe und wie es die Autoren auch formuliert haben, geht es ja darum, dass man sozusagen ein freiwilliges Einschreibemodell für ein Jahr hat. Das heißt, auch die Kassen setzen sozusagen so einen Anreiz, dass sie sich einschreiben, ein Modell, was ein Jahr gilt. Also auch da kann man ja sagen, ist die freie Arztwahl, sowohl die Einschreibung ist freiwillig, als auch sozusagen nach einem Jahr kann man das neu wählen. Da ist, glaube ich, die freie Arztwahl nur mäßig eingeschränkt. Und die zweite Frage wäre, aber das wäre nicht unbedingt die Meinung der Autoren und das wurde auch nicht im Papier beschrieben, aber die Frage ist auch, das ist meine persönliche Meinung, sollte auch so gekennzeichnet werden, aber steht die freie Arztwahl gelegentlich im Zielkonflikt mit Planung und Koordinierung. Ne? Das
muss man absolut, sich
auch
überlegen. Ja.
Also ist sie ein Wert an sich und ist es möglicherweise auch so, dass andere Dinge einfach auch wichtig sind.
Spannend, das bietet eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Frage, deswegen ergreife ich jetzt hier mal die Gelegenheit zur Koordination, weil das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Ne? Da kann man ja fragen, gut, wenn freie Arztwahl ein Wert an sich ist, dann geht das zumindest aus meiner Sicht zwangsläufig auf Kosten der Koordination. Wenn man die Koordination verbessern will, könnte man dazu, unter anderem gibt es ja verschiedene Modelle, die freie Arztwahl einschränken, aber dazu sagst du vielleicht am besten was, weil ihr habt dazu ja, oder das Papier macht dazu ja auch Vorschläge. Wie sehen die denn aus? Wie möchtet ihr die Koordination in der Grund- und spezialisierten Versorgung verbessern?
Also grundsätzlich soll die Koordination da erfolgen, wo es sozusagen entlang der Krankheiten Sinn macht. Also die Koordination bei der Grundversorgung soll beim Hausarzt erfolgen.
Finde ich ja schon mal gut.
Er wird Hausarzt, er geht in die Allgemeinmedizin, sollte man vielleicht Severin vorher sagen. Ja. Also du sprichst mit einem zukünftigen Allgemeinmediziner.
Ah, das ist selten. Du bist das. Also sozusagen die Grundversorgung, das sollte der Hausarzt koordinieren. Das ist ja auch im SGB V so angedacht. Ne? Das Problem ist, die Lotsenfunktion wird noch nicht wahrgenommen und die Koordinationsfunktion auch nicht in der Realität. Und dann sozusagen, sobald es Krankheiten gibt, die komplizierter sind, dann ist halt die Frage, auf welche Ebene es geht. Und die Autoren haben vorgeschlagen, dass je nach Krankheit dann auf andere Ebenen zu ziehen, die Koordination.
Also wie sieht das dann in der Praxis aus?
In der Praxis sieht das so aus, dass ein Patient beim Hausarzt so, zum Beispiel mit so einem Einschreibemodell Patient ist und der Hausarzt sieht, okay, da und da bestehen die Bedarfe, die gesundheitlichen, die und die Untersuchungen müssen gemacht werden oder die Leistungsanbringer müssen mit einbezogen werden und dann muss er Kontakt aufnehmen und diese Sachen koordinieren und nicht diese Aufgabe dem Patienten überlassen. Und wenn es sozusagen von der Krankheit her schwieriger wird, komplizierter, dann muss man halt auf eine andere Ebene gehen und auch in die fachärztliche Versorgung gehen, auch mit Teams arbeiten zum Beispiel, die dann diese Koordinationsfunktion übernehmen. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Also wir hatten ja auch, in diesem Papier hat ja auch Doris Schäffer mitgearbeitet, die viel mit Kanada arbeitet zum Beispiel. Da ist ja ein Gedanke reingebracht, der in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, nämlich, dass man auch zum Beispiel mit Teams arbeitet, dass man sagt, es gibt Versorgungsteams, die sind angesiedelt meinetwegen beim Facharzt. Da gibt es Leute aus der stationären Versorgung, aus der ambulanten Versorgung bis hin zu pflegerischen Versorgung. Und die haben halt einen Fall und diskutieren den dann und koordinieren das.
Mir ist gerade ad hoc etwas eingefallen, woran ich ehrlich gesagt, muss ich peinlich berührt sagen, auch vorher noch ehrlich gesagt so nicht gedacht habe, nämlich, dass diese Koordinierungsfunktion hausärztlich finde ich auch ganz wichtig. Ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ich das denn in der Praxis so nicht erlebt habe. Und das ist häufig der Fall, dass die gar keine Leistungserbringer empfehlen, explizit noch gar nicht empfehlen dürfen, wegen potenzieller Vorteilsnahme. Ja? Also ich meine, natürlich können die immer den einen Physiotherapeuten empfehlen, ja, oder immer den einen Orthopäden. Und da haben die bisher aber aufgrund wegen möglicher Vorteilsnahme Angst vor, dass das quasi wieder zurückkommt. Ja? Und deswegen ist das... Habe ich das zumindest so erlebt, dass es nicht gemacht wird, sondern gesagt wird, hier suchen Sie sich im Telefonbuch einen raus. Wir können Ihnen natürlich unter der Hand sagen, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, aber offiziell empfehlen dürfen wir sie nicht. Das müsste sich natürlich, gerade wenn man richtig spezialisierte Versorgung koordinieren möchte, müsste sich das natürlich ändern. Eben mit den potenziellen Konflikten, dass es da natürlich Leute gibt, die das schamlos ausnutzen werden.
Also das ist ja in dem Papier zum Beispiel noch nicht angesprochen, aber ich kenne ähnliche Fälle aus Krankenhäusern, die auch sagen, die empfehlen zum Beispiel keine Pflegedienste, weil sie es nicht dürfen. Das ist, glaube ich, eine Spezialfrage, die könnte ich jetzt einfach auch nicht beantworten. Aber wahrscheinlich müsste man das vertraglich oder wie auch immer regeln. Aber da bin ich
ist auf jeden Fall, wir bewundern das Problem.
Ja, es ist ja auch, macht ja auch ein bisschen wieder deutlich, also auch da dieses kurze Gespräch wird ja auch nicht die ganzen Themen abarbeiten können. Wir haben auch da den Verweis bitte auf das Papier. Severin, du hast es ja auch selbst nochmal genannt, es sind einfach, man kann es jetzt nicht einzelne Elemente daraus herauspicken, sondern da müsste ein Großteil davon umgesetzt werden, damit es sozusagen gemeinsam Sinn macht. Auch da immer wieder das Klassische fürs Gesundheitssystem, es ist einfach alles unglaublich kompliziert, aber trotzdem hoffen wir doch mal, dass es in die richtige Richtung weitergeht. Ich bin da zwar nicht neutral, ich hoffe, der Pascal erlaubt mir das trotzdem. Die letzte Frage ist eine relativ offene. Die Ebert-Stiftung macht ja ständig ganz spannende Papiere. Zwei hattest du ja auch genannt, dann gab es zur Bürgerversicherung ja auch nochmal was. Kannst du dir denn aus dem Nähkästchen erzählen, woran ihr gerade arbeitet?
Also wir haben am Anfang der jeweiligen Legislaturperiode, das ist sozusagen aus dem Nähkästchen, da erlauben wir uns ein bisschen Kür und so, da überlegen wir uns Dinge, die vielleicht über die 4 oder 8 oder 12 oder 20 Jahre hinausgehen und das wird auch diesmal so sein. Also wir werden uns verstärkt um das Thema Innovation kümmern, da wird was, wie bewertet man Innovationen im Gesundheitswesen, das wird eine Rolle spielen. Dann wird auch die Digitalisierung wird eine stärkere Rolle spielen in den kommenden Jahren. Das spielt in den Papieren immer eine Rolle, aber es war noch nicht so in die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Dann wird eine große Rolle spielen Pflege wieder und insbesondere auch die Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen in der Pflege. Das ist für uns wir sind ja auch eine gewerkschaftsnahe Organisation, das ist für uns auch immer wichtig, dass man das im Blick behält. Und dazu kommen noch andere sozialpolitische Themen, wie zum Beispiel betriebliche Sozialpolitik. Das heißt, was wird zum Beispiel in DAX-Konzernen an Präventionsangeboten für die Mitarbeiter geleistet? Das ist für uns auch noch eine wichtige Frage und das sind so die nächsten Monate. Ja, spannend. Und dann gucken wir mal, was in der nächsten Legislaturperiode für Themen aufkommen. Ich bin ziemlich sicher, dass das Thema sektorübergreifende Versorgung da eine Rolle spielen wird, aber wie genau, wissen wir noch nicht.
Okay, super. Ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit.
Herzlichen Dank, lieber
Severin. Und ich
danke sagen, euch.
Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Genieß den Rest Sonntag.
Ja, ja auch.
Bis dann. Auf jeden Fall. Bis okay, dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Ja, das war unser Interview mit Severin. Wie fandst du es denn? Ich habe hier die ersten 10 Minuten, kennst du ja noch gar nicht.
habt ihr es eigentlich kurz erwähnt? Ich bin ja jetzt hier Heidelberger und habe eben Heidelberg erkundet und war ein Stückchen wandern quasi und habe meinen Bus verpasst.
Ja. Ich habe auch nur gesagt, im ÖPNV von Heidelberg steckst du fest. Mehr.
Genau, ich meine, der fährt natürlich am Wochenende nicht so häufig und die einen habe ich eben knapp verpasst. Ja, und dann hatte ich nicht genügend Puffer eingeplant. Oder genau genommen hatte ich den Puffer eingeplant, aber auch schon verbraucht. aber ich gehe davon aus, ihr habt das großartig gemacht. Dementsprechend den Teil, den ich mitbekommen habe, fand ich gut. Also der Severin hat natürlich sehr häufig drauf verwiesen, so ein bisschen hier zwischen, was die Autoren meinen und was er auch selbst meint. Und was natürlich schon richtig ist und ich dann aber auch so ein bisschen ernüchternd fand, war so die Feststellung, naja, also wenn man es umsetzt, dann muss man eigentlich alles umsetzen. Mhm. Und das ist natürlich politisch eher unrealistisch.
Ja,
ja, insbesondere alles auf einmal.
Ja, ich meine, ich denke sozusagen, so wird das wahrscheinlich sowieso unrealistisch sein, aber auch überhaupt größere Reformen sind, umso größer sie sind, sinken die Realisierungschancen. Gleichsam, also ich finde es natürlich eher sowieso spannend, auch mal so einen großen Wurf zu machen. Und zum anderen, es gibt wahrscheinlich schon Sachen, die du da rausziehen kannst, wo dann irgendwie diese Innovationen dann doch möglich sind. Ja, und das braucht ja, das
absolut.
System dann trotzdem. Ja.
Absolut. Ich meine, allein, dass wir uns irgendwann von dieser irgendwie muss man es ja willkürlich machen, aber von dieser wirklich willkürlichen Quartalsstruktur der Honorierung im ambulanten Bereich lösen. Ja, also ich sag mal so, jeder, der mal zum Hautarzt irgendwie gehen musste oder zum anderen Spezialisten, kennt das, ne? Man wird irgendwie immer zufälligerweise in 3 Monatsabständen wieder einbestellt. wie kommt das denn? Weil er halt dann wieder abkassieren kann, ja. Und ich sag euch, wenn man das wäre natürlich eine Riesenumstellung, wenn man das nur aus Spaß mal auf Tertialisierung umstellen würde, ja, auf tertiale statt
auf einmal den Sinn.
Dann würde sich die Anschlag der Arztbesuche spontan fast um ein Viertel verringern.
Ja, ja.
Einfach weil anders einbestellt würde.
So, sind wir aber durch. Ne? Wir kommen schon wieder
durch
ins Plaudern.
Mit diesem Podcast, ne?
Nein, es kommt noch der Murks, wenn du vorbereitet bist.
Ja, ich habe ja praktischerweise im Voraus vorbereitet für einige Male. Ich habe ehrlich gesagt nicht verfolgt, ob irgendjemand sich zurückgemeldet hat, was denn super. Hier jetzt als nächstes Thema
Feedback,
dann kommt.
Feedback erfragen und dann die E-Mails nicht checken. Aber jetzt machen wir erstmal den Übergang. Ab zum Medizinbox der Woche.
Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
Ja, heute, zweites Thema von oben. Obstruktive Schlafapnoe. Das ist ein Krankheitsbild, das primär Männer betrifft und primär übergewichtige Männer und primär Männer so im mittleren Lebensalter umgangssprachlich quasi schnarchen. Ja, oder mit Schnarchen, genau, ist das falsch, ne? Man kann schnarchen, ohne obstruktive Schlafapnoe zu haben. Ne? Also, falls ihr mal neben eurem Partner liegt, der schnarcht, einen plötzlichen aufhört, für ein paar Sekunden oder längere Zeit nicht schnarcht und plötzlich weiter atmet, so seufzt oder weiter schnarcht, das ist nicht gut. Das ist ein plötzlicher Atemaussetzer und das tritt bei solchen Leuten üblicherweise häufiger auf. Also meistens, es ist auch so eine ganz häufige Frage, wenn die Leute damit erstmals zur Diagnose zum Beispiel, ich habe das im Schlaflabor dann ein paar Mal kennengelernt oder so, zur Diagnose kommen, dann ist so eine der Fragen, die man dabei klassischerweise fragt, hat ihre Frau sie schon aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen? Weil üblicherweise ist das so nervig, dass die rausgeschmissen werden. Und dann auf der Couch schlafen müssen oder die Frau zieht aus dem Schlafzimmer, ja, weil dieses Schnarchen einfach so krass ist. Sowas passiert also. Und schläft, dementsprechend erschlafft die Muskulatur, ne, kennt man ja auch so, man selbst liegt ja auch so ein bisschen schlaffer im Bett. Das Problem ist, dass die Schlundmuskulatur, also quasi hinten im Rachen, und die Zunge auch so erschlafft und dabei in den Rachen fällt, ja, zurückfällt, so. Insbesondere, wenn man natürlich auf dem Rücken schläft. Dabei werden die Atemwege verlegt, weil diese Muskulatur so sehr erschlafft. Die Lunge wird nicht mehr ausreichend belüftet, weil eben kein Luft mehr durchkommt. Das Gehirn erhält zu wenig Sauerstoff, beziehungsweise eigentlich umgekehrt zu viel CO2, aber davon, über auf diese Feinheiten gehen wir jetzt mal nicht ein. Das mag das Gehirn nicht, überraschenderweise. Schlägt Alarm, man wacht auf und das aber nicht komplett, sondern nur so weit, wie es eben erforderlich ist, dass man wieder atmet. Ja, also so ein sogenanntes Arousal, sprich man ist nicht hellwach, sondern das Gehirn aktiviert nur so weit, dass man, dass es wieder Luft kriegt und dann ist alles gut. Und das passiert üblicherweise mehrfach in der Nacht oder häufig mehrfach in der Nacht bei solchen Patienten und das sorgt dafür, dass das Schlafen nicht sehr erholsam ist, sodass die Patienten am nächsten Tag durchgehend müde sind und zu Sekundenschlaf neigen. Also immer, wenn ihr so jemanden kennt, der sowas beschreibt, dann sagt mal, du solltest mal zum Arzt damit oder zur Ärztin, wollen wir hier.
Allgemeinmediziner?
Korrekt bleiben.
Oder gleich zu einem Facharzt?
Immer gut zum Allgemeinmediziner zu gehen und das erstmal zu besprechen. Der kann einen nämlich dann zu einem Schlaflabor vermitteln, wo man das dann da eine Diagnostik bekommt. So, das obstruktive Schlafapnoe ist nicht nur wichtig zu behandeln, weil man dann am nächsten Tag fit ist und wach, sondern weil das tatsächlich ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse ist, insbesondere Schlaganfälle ist. Von Schlaganfällen hatten wir es ja schon ein paar Mal. So, nicht überraschend wird das Ganze durch Übergewicht begünstigt, weil natürlich mehr Druck da ist, aber auch durch Rauchen oder Alkohol. Ne? Wie immer, Rauchen, Alkohol ist eigentlich fast immer schlecht. Ne? Es gibt für Rauchen, aber das machen wir vielleicht mal, das ist ein lustiger Mucks eigentlich.
Es gibt
zwei Erkrankungen, bei denen Rauchen förderlich ist.
Okay, ja? Ein andermal.
Ein andermal, genau. So, ist eine häufige Erkrankung, betrifft bis zu 50% der Männer und 25% der Frauen, je nachdem, in welcher Alterskohorte man sich anguckt.
Ja. Eine Volkskrankheit.
Absolut.
Okay.
Ja. Gesamtprävalenz, also über alle Altersgruppen hinweg, so um die 5%. Das sind also in Deutschland bis zu 10 Millionen Menschen, also die zumindest Züge davon zeigen. Ja, es ist schon eine ordentliche Gruppe. So, und ein Teil dieser Leute, die man im Schlaflabor waren, kriegen dann für nachts eine sogenannte CPAP-Maske. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure. Das heißt quasi ein durchgehender Atemwegsdruck. Das ist eine, ja, wie soll man das sagen? Wenn ihr euch so einen Jetpiloten vorstellt, ne, wie der so im Flugzeug sitzt, der hat ja so eine lustige Atemmaske auf, ne? So ungefähr sieht das Ding aus. Das schnallt man sich da drauf. Das wird auch relativ fest fixiert, hat so einen Gummirand und sitzt dann gut an, also eben luftdicht. Da wird kontinuierlich Luft in die Atemwege gedrückt, sodass die Atemwege immer offen bleiben und nicht verlegt werden können. Das funktioniert. Recht gut, muss man sagen.
Aber wie macht denn Druck? Also das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Wie soll denn der Luftdruck das ändern, dass die Zunge nach hinten fällt?
Nee, eben nichts nach hinten fällt.
Ja, aber wieso sollte das verhindert werden durch Luftdruck?
Naja, weil du einen entsprechenden Luftdruck aufbaust, sodass eben immer was belüftet bleibt.
Auch wenn die Zunge hinterfällt. Also die Zunge fällt schon, aber es gibt trotzdem einen positiven Luftdruck für die Lunge quasi.
Richtig.
Okay.
So, dass man weiß, dass das funktioniert. Also ja, die Atemaussetzer werden reduziert oder verschwinden ganz und die Leute kriegen besser Luft, sind weniger tagesmüde und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber auch sagen, dass, wie ich diese Prozedur gerade schon beschrieben habe, ist das Ganze nicht so die angenehmste Art und Weise. Ja? Die meisten Patienten finden das unangenehm oder sehr unangenehm, die Maske stört. Die Akzeptanz liegt so auch so um die 50% bis 75%. Ne? Also mäßig gut.
Unabhängig von der Maske ist dann auch nebendran irgendwie sowas wie ein Kompressor, der irgendwie noch Krach macht, oder?
Genau, der macht auch noch Krach, ja, also das ist jetzt für Leute,
also man muss trotzdem auf der Couch wird man trotzdem schlafen müssen, aber wenigstens schläft man durch, ja.
Ja, genau, sozusagen. So ist das Problem. Zum Beispiel mein Stiefvater hat das, ja, und der kommt damit gut klar, aber dem könntest du auch eine Kanone abschießen und der wird nicht wach werden. Ja, der kommt auch damit diesem Maskenandruck klar, aber das ist zum Beispiel eben das Problem, ne, dass meine Mutter diesen Krach nicht aushält. Ja. So, ja, ist schwierig. Für ihn ist es sicherlich gut, weil das sein Risiko reduziert und jetzt genug davor, da kommen wir nämlich zum Punkt. Es gab eine interessante Studie und deswegen ist das auch gesundheitspolitisch relevant, weil diese CPAP-Therapie natürlich häufig verschrieben wird, ne, und dementsprechend natürlich Kosten verursacht im Gesundheitswesen. Und jetzt war die spannende Frage, führt das denn eigentlich zur Senkung von zum Beispiel Schlaganfällen? Ne? Also, so wir wissen, dass es irgendwie weniger Atemaussetzer macht, soweit so gut, aber hat das denn auch einen Effekt? Das ist ja die spannende Frage. Und da gab es eine Meta-Analyse mit insgesamt 3780 Patienten, im Schnitt 61 Jahre und 74% männlich und die Antwort lautet leider nein.
Okay.
Das ist doof. Schließlich, weiß ich nicht, quälen sich damit ja ein paar tausend Menschen in Deutschland jede Nacht, ja. Und noch ein paar tausend mehr haben das Ding zumindest neben dem Bett stehen, sprich die Krankenkasse hat das erstattet. So, wo ist der Haken? Es gibt dazu ganz spannende Subgruppenanalysen, die vorher schon festgelegt waren. Und zwar unter denjenigen, die die CPAP-Maske länger als 4 Stunden pro Nacht tragen, gibt sich tatsächlich einen Nutzen. Das Problem ist, dass einfach so viele Leute diese Maske nicht lange genug tragen, weil sie die dann für 2 Stunden tragen oder so, dann sind sie so genervt, dann legen sie sie ab oder dergleichen. Nutzen sie sie nicht adäquat. Ja, sprich, nur wenn sie richtig genutzt wird, also größer 4 Stunden, so wie es auch gedacht ist, senkt das das Risiko. Ja, das ist natürlich etwas, das man auch ärztlicherseits, also wer hier im Gesundheitswesen arbeitet und zuhört, das muss man natürlich auch mit den Leuten besprechen. Ne? Also ganz oder gar nicht. Ne? Sie können es natürlich gar nicht tragen. Ja, beziehungsweise man kann ja auch diskutieren. Ne? Also man kann auch sagen, das Risiko ist es mir wert. Mhm. Ne? So. Und ich will da aber jetzt, ich probiere es aus, aber irgendwie komme ich damit nicht klar und dann ist das halt so. Ne? Aber wenn, also hier so als Take-Home-Message, ne, Leute, achtet drauf, wenn Leute so Schnarchaussetzer haben, wie eben beschrieben. Und zweitens, wenn CPAP, dann richtig.
Gut.
Gut. Spannend. Das war's, glaube ich, für diese Episode, ne? Ja. Episode 07.
Wir sind
das nächste Mal. Wir sind gut in der Zeit. Das nächste Mal.
Oh,
shit. Dann
mit neuer Bundesregierung
in Heidelberg angekommen. Oh ja, stimmt.
Nee, eigentlich nicht so schnell wird das nicht gehen, aber zumindest so mit einem neuen Wahlergebnis.
Ja, ich hoffe, ihr wollt wählen. Oder geht wählen, hoffe ich.
Ja, ganz wichtig. Ich wollte eigentlich mit meiner Tochter, ehrlich gesagt, wählen gehen. Jetzt hat die irgendwie eine Verabredung an dem Tag. Weißt du, so Demokratie fördern und so bilden.
Aber, ja, finde ich gut.
Ja, die Idee war dann halt, jetzt werde ich wahrscheinlich doch Briefwahl machen. Genau. Wie dem auch sei, geht alle wählen. Wichtig.
Genau. Und dann sind wir ganz gespannt, mit euch zu diskutieren, was die Wahl für gesundheitspolitische Auswirkungen wohl haben könnte.
Genau. Bis dann.
Bis zum
nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist @gmp_podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.